Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Der Halbmarathon und der Marathon wird nicht in Zone 3 gerannt. Der wird in Zone 2 plus, also in dem 3er-Modell, in dem 5er-Modell, so in Zone 3 etwa gerannt. Und da gibt es schon durchaus Stimmen, die dann sagen, ja, warum soll ich dann Zone 4 und 5 trainieren, ne?
Wer viel Zeit ins Lauftraining steckt, will es natürlich auch so effektiv wie möglich machen. Was also ist die beste Trainingsmethode? Darüber wird wahrscheinlich gestritten, seit es Laufsport gibt. Aber eine Methode wird aktuell heißer diskutiert als jede andere, und zwar das Zone-2-Training. Wie der Name schon sagt, wird dabei der Großteil der Laufeinheiten in der Trainingszone 2 absolviert, also im aeroben Bereich. Was diese Trainingsform so außergewöhnlich macht, verrät uns unser Trainingsexperte und Sportwissenschaftler Professor Dr. Billy Sperlich von der Uni Würzburg. Mit ihm werfen wir einen Blick auf die aktuellen Forschungsergebnisse rund um das Zone-2-Training. Was passiert dabei im Körper? Wie beeinflusst es unsere Leistung und unseren Fettstoffwechsel? Und welche Arten von LäuferInnen profitieren davon am meisten? Und ist es wirklich effektiver als beispielsweise das polarisierte Training? Die Antworten auf diese und viele mehr Fragen hört ihr gleich. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Billy, willkommen zurück hier bei unserem Podcast. Es ist fast genau ein Jahr her tatsächlich, dass wir das letzte Mal uns gesprochen haben. Wie geht's dir denn?
Ja, super gut. Ich komme in der Tat gerade auch vom Laufen. Wir haben einen schönen sonnigen Morgen gehabt. Ein bisschen kühl, aber schön sonnig. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich hier wieder sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Du hast Glück, dass bei euch das Wetter so gut ist. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Hier in Berlin ist es heute sehr, sehr grau. Ich war auch tatsächlich noch nicht laufen. Ich gehe wahrscheinlich dann nach unserem Call, freue ich mich schon drauf. Aber ich bin ein bisschen neidisch, dass du bei Sonne laufen durftest heute.
Ja, wir haben hier in Würzburg tatsächlich, also wir haben echt wettermäßig, ist es hier deutlich besser als an anderen Ecken Deutschlands. Und ja, ich freue mich, dass der Frühling jetzt kommt und man einfach unkompliziert da draußen laufen kann, weil es einfach wärmer ist.
Voll. Und nach unserer Aufnahme geht es ja für dich auch in den Urlaub. Deswegen muss ich sagen, ich bin begeistert, dass du es jetzt vor deinem Urlaub doch noch so mit der Trainingsdisziplin durchziehst. Also, dass du es geschafft hast vorher.
Ach ja, wir sind jetzt in mehreren Etappen auf dem Weg nach Sardinien tatsächlich. Wir treffen uns so mit der Großfamilie. Und wenn man dann länger im Auto sitzt, ist angenehmer, wenn man so ein paar Kilometer schon in den Knochen hat, dann fährt es sich entspannter.
Ja, ein guter Tipp für die Leute da draußen, die vielleicht auch
absolut,
bei denen der Urlaub irgendwie vor der Tür steht. Ja, letztes Mal ging es ja hier bei uns beiden im Gespräch um Regeneration. An der Stelle auch ein großer Hörtipp an unsere lieben HörerInnen. Und dieses Mal wollen wir über Trainingsmethoden sprechen, also auch super spannendes Thema. Vielleicht erstmal vorab, würdest du sagen, dass sich die Trainingsmethoden in den letzten Jahren irgendwie verändert haben? Hast du da irgendwelche Trends festgestellt?
Ja, ich denke schon. Also man möchte mal sagen, man ist experimentierfreudiger geworden. Ich fange vielleicht mal anders an. Also als ich selber in der Leichtathletik war, beziehungsweise auch Triathlet, da war das absolut verpönt, intensiver zu trainieren. Da gab es tatsächlich auch bekanntere Sportmediziner, die meinten, die Mitochondrien, also unsere tollen Kraftwerke in der Muskulatur, ne, die würden kaputt gehen durch so hohe Intensitäten. Ach, und man warnte schon irgendwie davor. Also es war in allen Trainerfortbildungen, wo ich war, war bloß kein Laktat produzieren, also nichts Intensives, weil das aerobe Ausdauertraining war einfach irgendwie gesetzt, ne? Und das war übrigens auch, als ich noch Sport studierte, war das die gängige, ich sag mal, Lehrbuchmeinung für ganz viele Personengruppen. Bloß nichts Intensives machen, eher niedrig intensiv und wenn überhaupt noch so ein bisschen Schwellentraining. Und das hat sich, ich würde sagen, ja, in den letzten 20 Jahren erheblich gewandelt, dahingehend, dass man einfach, ich sag mal, das Pendel in die andere Richtung hatte. Schwenken lassen, dass man in manchen Bereichen fast nur noch irgendwie intensiv trainiert. Und ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, jetzt pendeln wir uns so ein bisschen langsam ein. Jetzt haben wir jahrzehntelang die Erfahrung über aerobes Training. Jetzt durften wir auch in manchen Sportarten auch intensiver trainieren. Man hat das Intervalltraining sehr, sehr stark beforscht, durchforscht. Und jetzt merkt man so ein bisschen, okay, beide Richtungen, also niedrigintensives Training, hochintensives Training, haben beide ihre Berechtigung. Nur die Frage ist, mit wie vielen Anteilen, beziehungsweise für wen ist das vielleicht günstiger, intensiver oder niedrigintensiver zu trainieren? Und ich glaube, an der Stelle sind wir jetzt momentan.
Ja, das ist ja echt faszinierend, dass sich das so krass gewandelt hat. Das war mir gar nicht bewusst.
Das ist ja, das war eine, also es gab so zwei entscheidende Publikationen, die eindeutig zeigten, insbesondere, das war das Entscheidende auf zellulärer Ebene, dass die Mitochondrien überhaupt nicht kaputt gehen, was wir übrigens schon seit Jahrzehnten wissen. Die passen sich hervorragend an intensives Intervalltraining an. Also das ist jetzt nicht so, dass da was irgendwie was explodiert, ne? Oder was schmilzt oder nein, die passen sich funktionell an diese höhere Belastung letzten Endes an. Und was ich vermute ist, man wird wahrscheinlich Muskelfasern in einer Petrischale irgendwie untersucht haben. Und wenn man die einem säuren Milieu, ne, also das so ein bisschen repliziert, was da bei intensiven Belastungen dann passiert, also dass die Zelle quasi ein Stück weit säuerlicher wird, das wird man wahrscheinlich untersucht haben. Und dann hat man festgestellt, oh, strukturell geht da was kaputt, aber das wird auch so sein, wenn du die entsprechenden zellulären Gegenmaßnahmen bei einer intakten Muskelzelle hast, da hat der Körper hervorragende Möglichkeiten, das alles wegzupuffern. Aber wenn du das künstlich halt in einer Reagenzglas dir quasi anschaust, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da zu einer falschen Entscheidung damals kam. Mhm. Beziehungsweise man hatte auch in den 90ern, würde ich sagen, schon auch die Tendenz, sehr, sehr viel zu trainieren. Sehr hohe Umfänge, extreme Umfänge. Und dann kommt man irgendwann mal auch mit so Überlastung, Übertrainingsproblematiken zusammen. Und vielleicht hat man da relativ viel dann in einen Topf geworfen, dass intensive Belastungen oder Intensivierung des Trainings vielleicht auch zu Übertrainingssymptomatiken führt, was definitiv auch der Fall sein kann, zweifelsfrei. Aber da war so ein bisschen ein Warnen irgendwie davor, würde ich mal sagen. Was auch noch vielleicht noch so ein Seitenstrang war, war sicherlich das Auftreten dadurch, dass die Gesamtbevölkerung einfach ein Stück weit übergewichtiger wurde, unfitter wurde. Da nahm natürlich auch die Anzahl der Herzinfarkte dann auch zu. Und die damalige, also die ursprüngliche Methodik war einfach, dass man die Patienten einfach, die waren primär erstmal bettlägerig, ne, eine lange Zeit. Und dann war vielleicht das Credo irgendwann mal, ja, wir müssen vielleicht mit aerobem, also mit niedrigintensivem Ausdauertraining anfangen. Und man hatte da vielleicht so den Ansatz, dass aus dieser Patientengruppierung das aerobe Training alles übertrumpft. Okay. Wir kommen da auch gleich noch dazu. Ja. Das ist immer noch der Fall. Das zeigen auch die Daten. Also das Aerobe-Training ist zweifelsfrei, ich sag mal, der Match-Winner. Mhm. Aber dass man gar kein intensives Training macht, ist eigentlich bei modernem Training fast, also überhaupt gar nicht mehr gängig.
Das stimmt, ja.
Das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken und hat natürlich auch extreme Vorteile.
Ja. Ja, super spannend, was sich da so getan hat in den letzten 20 Jahren. Wir wollen uns ja heute auf das Zone-2-Training fokussieren.
Ja.
Ist das eigentlich ein neuerer Trend, würdest du auch sagen? Oder gibt es das schon länger?
Ja, das ist ein absoluter Hype. Ne? Ja, also wenn man aufs Social Media anschaut, ist es nur noch Zone 2. Ich habe so den Eindruck, früher war das Buzzword Hit, ne? Hochintensives Intervalltraining, und jetzt ist es Zone 2. Ja. Im Prinzip eigentlich genau der Gegenspieler, wenn man so möchte. Jetzt muss man das Ganze, glaube ich, ein bisschen mal einordnen. Ja. Dahingehend, diese Bezonung, ne, also dass man Training oder Trainingsintensität in Zonen einteilt, ist ja vielleicht erstmal so ein bisschen eine Planungsstrategie. Weil was soll ich denn vorgeben? Ne? Also wenn man Trainingspläne schreibt oder gibt oder jemandem Trainingsempfehlung gibt, muss man an irgendeiner Stelle sagen, wie intensiv oder wie schnell läufst du denn jetzt? Wie intensiv trainierst du jetzt? Und da würde ich schon sagen, haben wir in den letzten Jahren uns ehrlicherweise nicht so richtig weiterentwickelt. Wir kennen seit Jahren die Herzfrequenz als einen biologischen Marker, den man ganz gut verwenden kann. Aber gerade bei der Zone 2, da komme ich drauf, eher ein sehr schlechter Marker ist. Einfach weil die Variation viel zu groß ist, um seriös sagen zu können, ich bin jetzt in dieser ominösen Zone 2. Dann haben wir Laktatwerte, dann haben wir diesen Riesenbereich der Atemgase, also alles, was so mit Sauerstoffaufnahme, Kohlendioxidproduktion zusammenhängt. Da haben wir relativ viel gelernt, aber wir sind aktuell nicht so richtig weitergekommen. Aber die Diskussion, ja, ich würde sagen, so in den letzten 10, 15 Jahren ist dahingehend gegangen, dass man festgestellt hat, es gibt Intensitätsbereiche. Da kann ich die Mitochondrien, vor allem das Volumen und die Anzahl der Mitochondrien sehr gut trainieren. Ich kann den Muskel dazu bewegen, dass der sich gut kapillarisiert, also gut durchblutet letzten Endes. Es gibt Bereiche, das ist vielleicht für die Fettverbrennung ein interessanterer Bereich. Ein anderer Bereich ist eher vielleicht für die Kohlenhydratverwertung interessanter und, und. Also wir können gewissen Intensitätszonen primär erstmal akute Reaktionen zuordnen. Und traditionell haben wir, insbesondere in Deutschland, würde ich sagen, mit dem Verhalten von Laktat und mit dem Herzfrequenzverhalten sehr viel gelernt. Und jetzt ist es so, einfach mal so ein Gedankenexperiment, man würde einen ganz langen Steigerungslauf machen. Wir im Labor, wir sagen da dazu Stufentest. Also wir würden eine Intensität wählen, die ist sehr niedrig intensiv, und würden über die Zeit hinweg die Intensität steigern. Dann stellen wir fest, dann ist die Herzfrequenz relativ simpel. Die steigt ganz stumpf linear an. Also je flotter du läufst, umso höher geht die Herzfrequenz. Erst so in der, wirklich, wenn du so richtig kaputt bist, K.O. bist, so im Endbereich, dann ist es nicht mehr ganz linear. Das ist aber jetzt erstmal Nerdwissen. Das spielt erstmal keine Rolle. Also wir haben einen ganz linearen Zusammenhang. Beim Laktat ist es ein bisschen anders. Das liegt daran, dass niedrigintensiv, wenn wir uns ganz niedrig belasten, dann haben wir primär erstmal einen aeroben Stoffwechsel. Und irgendwann mal kriegt er das nicht mehr ganz auf die Kette. Der braucht quasi so einen Hilfsmotor dazu. Und dieser Hilfsmotor, dabei entsteht eben Laktat, und das können wir so ein bisschen als einen Indikator nehmen. Sehr, sehr grob, aber wir können zumindest indirekt ein bisschen zuordnen, wo befindet sich der Läufer oder die Läuferin. Ist das eher was Aeroberes? Ist das eher so ein bisschen Richtung Fettverbrennung, Kohlenhydratverbrennung? Da ist Laktat nicht ganz optimal, aber man kann es zumindest aus der Praxis raus, kann man es nehmen. Und wer es ganz, ganz genau wissen möchte, der kombiniert alle, also Herzfrequenz, Laktat mit einer sogenannten Spirometrie, also mit einer Atemgasanalyse. Und da kriege ich nochmal eine Informationsebene nochmal dazu. Da möchte ich gar nicht so ins Detail gehen, aber mit der Herzfrequenz und mit Laktat und mit ansteigender Belastung kann man ab gewissen Punkten, ich nenne sie jetzt mal Bezugspunkte, definieren. Also man kann dann sehr schön sehen, am Anfang ist das Laktat flach und dann steigt es. Und ab einem gewissen Punkt steigt es sehr stark, exponentiell sogar. Das kennen wir aus Corona, jeder kennt Exponentialkurven mittlerweile. Und so ähnlich verhält sich das mit dem Laktat auch. Und diese Bezugspunkte, die nutzen wir schon seit Jahren, also hat man vielleicht mal gehört, so eine Laktatschwelle oder der Punkt des ersten Anstieges von Laktat. Gibt noch andere, wenn man dann Spirometriegrößen nimmt, ventilatorische Schwellen, da gibt es eine Einserschwelle und eine Zweierschwelle. Also wir können zig verschiedene, ich nenne sie jetzt erstmal Referenzpunkte nutzen. Ob das jetzt die besten Bereiche sind, wo man trainiert oder nicht, da kommen wir gleich drauf. Aber wir haben erstmal die Möglichkeit, diese Intensität, wir können sagen, okay, bis zu dem Punkt steigt Laktat nicht an, ab dem stärker an und irgendwann mal steigt sehr stark an. Das heißt, wir hätten rein von der Logik her schon mal drei Zonen, ne, wo wir sagen könnten, okay, ich habe eine Zone 1, ich habe eine Zone 2 und ich habe eine Zone 3. Man kann auch eine Fünferbezonung machen, wenn man weitere Bezugsgrößen dazu nimmt. Das machen sehr viele, würde sagen, die Dreierzone und die Fünfer, die streiten sich so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, man kann eine Zone 1, 2, 3, 4 und 5 in so einem Fünfzonenmodell wählen. Es gibt manche Verbände, ich glaube, die Radfahrer machen das noch. Die haben eine 7er-Bezonung und manche sogar eine 9er-Bezonung. Mhm. Da bin ich jetzt aber mal ganz frech. Mir ist völlig schleierhaft, wie man beispielsweise anhand den Daten, die ich gerade nannte, wie man da eine 7er-Zone waschecht wirklich oder trennscharf detektieren kann, weil unsere Messdaten, die variieren natürlich auch. Also ich kann nicht immer hundertprozentig sagen, ist das jetzt eine Zone 3 in einem 7er-Modell oder ist das eine Zone 5 in einem 5er-Modell, weil einfach unsere Messgenauigkeit da uns ein bisschen im Weg ist. Ja. Ich denke, arg viel feiner als 5 Zonen braucht es auch in der Praxis letzten Endes nicht. Ich selber bin ein 3-Zonen-Fan, weil ich einfach weiß, ich kriege die nicht trennscharf hin. Das ist fast chancenlos. Und es hat noch Vorteile, man kann bei Studien die Daten ein bisschen besser vergleichen. So, und allein diese Bezugspunktdefinierung, da kann ich dir sagen, also die letzten vier Jahrzehnte, Mensch, was haben wir uns in der Sportwissenschaft gebettelt, wer den besten Bezugspunkt hat und was das alles bedeutet. Das alleine ist schon ein kunterbunter Orchester an Terminologien, an Bezeichnungen. Die eine Gruppe in den Universitäten bezeichnet es so, eine andere Gruppe bezeichnet es so. Also wir haben da gar keinen so einen richtigen, super tollen, sage ich jetzt mal, Standard, was es schon mal schwierig macht, weil wenn du mich fragst, was ist Zone 2, dann muss ich sofort eigentlich die Gegenfrage stellen. Ja, meinst du eine Zone 2 in einem Dreiermodell, genau, in einem Fünfermodell, in einem Siebenermodell? Wir kommen auch gleich nochmal drauf, aus welcher Sportart kommst du denn eigentlich? Für manche Sportarten ist es vielleicht relevanter und für manche andere Sportarten vielleicht weniger relevant. Jetzt sind wir hier im Podcast natürlich alles rund um Laufen. Aber nichtsdestotrotz, also diese Definition ist erstmal schwierig an der Stelle. So, also jetzt sind wir an dem Stand, wir können so grob erstmal Zonen definieren, aber ganz, ganz wichtig ist, man muss auf der Gegenseite halt sofort fragen, was meinst du denn? Also was sind deine Bezugsgröße? Wie definierst du diese Bezonung? Und da ist es jetzt leider so, dass es durchaus in der Literatur Herzfrequenzbereiche gibt, wo man sagt, Zone 1 ist von da bis da, Zone 2 ist von da bis da. Ich sage extra von da bis da, weil ich keine Zahlen nennen möchte oder sehr, sehr ungern nennen möchte. Die, wenn man es ganz genau nimmt, unbrauchbar sind. Oh. Ich möchte jetzt keine Eigenwerbung machen, aber auf meinem eigenen Instagram-Account habe ich mal einen Beitrag gemacht zur Herzfrequenz. Also wenn man auf Sports and Science auf der Seite auf Instagram mal runterscrollt, dann findet man irgendwann mal einen Beitrag zur Herzfrequenz. Und da ist das zweite oder das dritte Foto, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, das zeigt die Problematik, dass ich bei einer definierten Herzfrequenz, ich sage jetzt eine Zahl, 70% der maximalen Herzfrequenz, können Personen sehr, sehr unterschiedlich stoffwechselmäßig belastet sein. Dann ist die Frage, da kommt die nächste Frage, welche Bedeutung hat die Zone 2 für wen? Also möchte ich, und Mein Eindruck ist es, da kommt der Hype momentan her. Die Zone 2 soll ein bisschen so diesen optimalen Fettverbrennungsbereich definieren. Das ist, würde ich mal sagen, die Grundintention, warum viele diesen Hype aufgenommen haben und insbesondere gerade im Fitnessbereich diesen Hype aufgenommen haben. Und ich komme gleich noch dazu, gerade bei den Fitnessleuten, da ist es extrem schwierig, diese Zone 2 dann auch wirklich sauber zu treffen. Also das ist ein echtes Problem, dass wir eine hohe Variabilität haben, insbesondere wenn ich Herzfrequenz vordefiniert, ne? Also ich gehe her und ich habe keine Ahnung und ich höre jetzt in dem Podcast, der Spellig hat gesagt 70%, da bin ich etwa in der Zone, dann mag das für eine Person sehr gut sein, für eine andere Person, die kann schon überfordert sein oder teilweise auch unterfordert sein. Deswegen gebe ich sehr, sehr ungern diese Herzfrequenzbereiche oder diese Zuordnung. Aber was ich nutzen kann, ist, ich kann durchaus mit etwas mehr Know-how und mit ein bisschen mehr Technologie, ich kann zum Beispiel in so ein Leistungsdiagnostiklabor gehen und kann mir doch ziemlich gut einen Bereich definieren lassen oder rausfinden lassen, in dem insbesondere dieser Fettverbrennungsbereich vielleicht ein Optimum hat. In der Fitnessszene oder in der, sagen wir mal so, in dieser trainingspopulären Szene, das nennt man dann Fat Max. Mhm. Ehrlicherweise, wenn man in die Daten reinguckt, man findet gar nicht so einen Max-Bereich. Das ist eher schon fast eine Autobahn, ne? Also ein ziemlich breiter Bereich, den man da hat. Also man wird nie einen Punkt finden, an dem das super optimal ist. Und dann kann man für die Person, da geht man ins Labor, das kann man dann über so Kohlendioxidabgabe und Sauerstoffaufnahme, kann man das ziemlich gut definieren. Das funktioniert wirklich gut. Und dann kann der Leistungsdiagnostiker einem eine Herzfrequenz geben, die für die Person sehr individuell ist und die kann von bis sein. Ich selber nutze ganz gern da dafür indirekt, weil es schon auch ein Stück weit ganz gut klappt. Ich nutze auch gern einfach Laktatkonzentration. Es ist einfacher, es ist schneller. Ich brauche keine Atemgasanalyse, es ist billiger. Und dann sind wir so im Bereich, und jetzt kommt's, das ist das Entscheidende, bei schon besser trainierten Personen, also die häufiger mal laufen, so 3-4 Mal die Woche und das schon auch mal über Wochen hinweg gemacht haben, dann sind wir so bei diesem 1,5 bis 2 Millimol Bereich, sehr, sehr wahrscheinlich in dem, was wir aktuell so als Zone 2 bezeichnen. Da habe ich eine sehr gute Fettverbrennungs-, verbrenne ich sehr gut die Fette. Ich kann, das ist der indirekte Marker, wenn ich in dieser Zone mich locker, flockig, in meinem Wohlfühl-Schnuckeltempo mit meinem Partner, Partnerin unterhalten kann, dann bin ich sehr, sehr wahrscheinlich in dieser Zone drin. 1000%ig bin ich drin, da brauche ich ja gar keinen Test und nichts machen. Gesetzt im Fall, ich bin so gut trainiert, dass ich so einen Long Jog mache, ne, so einen langen Lauf, den ich so 2 Stunden locker flockig laufen kann und ich komme an der Haustüre am Auto wieder an. Ich fühle mich okay, ich kann mich normal silbig unterhalten. Und ideal, ich habe auch noch ein bisschen Kohldampf, noch ein bisschen Hunger dabei, dann bin ich 99,9% in der richtigen, also in dieser Zone 2 wahrscheinlich unterwegs gewesen.
Okay.
Blöd ist es dann, wenn man in der Gruppe läuft und man hat so einen blöden Partner, der, wo man so, ich ziehe da so mit und dann wird die Sprache kurzatmiger, die Herzfrequenz geht hoch. Da bin ich ziemlich sicher nicht mehr in diesem optimalen Bereich oder in diesem, ich will nicht sagen, das ist ein optimaler, weil du kannst sagen, Zone 3 Fette verstoffwechseln, aber vielleicht jetzt halt nicht in der Gänze so viel, wie du es gerne in der Zone 2 halt machen würdest. Das ist dann ein Problem, wenn ich dann in so einer Gruppe trainiere, dann rutsche ich halt aus meiner persönlichen Zone 2 in die Zone 3. Also, vielleicht nochmal zusammengefasst, die Zone 2 ist dann, glaube ich, aktuell so gehypt, wenn man diesen ominösen Fett, diesen Superpunkt der Fettverbrennung irgendwie erwischen, sauber erwischen möchte. Das ist für diejenigen, also gerade für die Marathonis, wirklich interessant, für die Triathleten interessant. Und mein Eindruck ist, aus dieser Szene wird auch dieses Training sehr stark irgendwie beworben, aber zumindest durchdiskutiert. Ja. Und für die Sportarten macht es Sinn. Für den 10-Kilometer-Läufer beispielsweise, wo gar nicht die Fette die Rolle spielen, sondern die Kohlenhydrate eigentlich die viel entscheidendere Rolle spielt, da kann man schon wieder anders argumentieren, ob die Zone 2, ob dieses übertriebene Zone 2-Denken und Musterdenken da auch irgendwie, wie soll ich sagen, also zielführend ist. Mhm. Und also das vielleicht erstmal so ein bisschen zur Einordnung, wer das denn machen, also wer macht das, wo das herkommt, welche Sportart und was die Grundintention ist. Und wenn man eben diese Fettoxidation ankurbeln möchte, dann scheint in der Tat, dass diese Zone 2 sehr interessant zu sein.
Ja. Was ist mit so Zwischenlängen, wie zum Beispiel Halbmarathon-Distanz? Also ist das zum Beispiel dann ja, schwer einzuordnen oder wäre das
ja, genau. Also, interessant? Ja, genau. Also diese Diskussion hängt ja immer davon ab, ein bisschen, welches Trainingsmodell oder welche Grundauffassung ich habe. Jetzt ist es so, der Marathonläufer, also der normale Marathonläufer, der, sagen wir mal, 4 Stunden unterwegs ist, bei dem reichen im Prinzip die Kohlenhydrate nicht aus, die ganze Distanz zu bewältigen. Das heißt, der muss in seinem Training insbesondere an den Fettstoffwechsel denken, weil wahrscheinlich die Power nicht ausreichen wird, dass die Kohlenhydrate einen ins Ziel bringen. Das ist jetzt bei den Top-Läufern, die so an die 2 Stunden gehen, ich weiß gar nicht, ob die wirklich darüber nachdenken, ob mein Fettstoffwechsel da super ausgebildet ist. Die denken eher umgekehrt. Die sagen sich, reichen denn meine Kohlenhydrate wirklich? Also wie muss ich mich verhalten? Was muss ich trainieren, um meinen Kohlenhydratstoffwechsel hinzubekommen? Weil bei den Top-Läufern eventuell, das wird nicht ganz reichen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich würde mal sagen 80% des Laufes, wird über die Kohlenhydrate absolviert werden. Das heißt, beim Halbmarathoni, der besser trainierte Halbmarathoni, der so vielleicht 1:20 läuft, der sollte schon über die Kohlenhydrate ganz, ganz stark nachdenken. Vor allem, wie kriege ich das hin, dass ich vielleicht mit einer geschickten Zufuhr noch von Kohlenhydraten prinzipiell in dem Stoffwechselweg bin, weil der wird nicht in diesem Zone 2, ne, wo die Fette super optimal flutschen, der wird im Wettkampf eher in Zone 4 laufen oder in Zone 3 plus oder Zone 4 minus, irgendwo da in dem Bereich wird er dann laufen. Das heißt, da spielen die Kohlenhydrate eine ganz große Rolle. Mhm. Und für den 10-Kilometer-Läufer hängt es natürlich ein bisschen von der Fitness ab und wie schnell der läuft. Ich würde schon sagen, alle, die unter 60 Minuten primär erstmal laufen, primär erstmal weg von diesem klassischen Fettstoffwechselgedanken hin zu, wie kriege ich das optimal hin, dass die Kohlenhydrate mir die Power da dafür geben. Also den Switch dahingehend. Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man es seriös nur mit einer Atemgasanalyse wirklich sauber messen kann. Gibt keine, also mir keine anderen bekannten Verfahren, wie man das machen kann. Soll heißen, wenn wir jetzt in diese Diskussion 2 weiter einsteigen, dann ist schon die Frage, was ist die Intention? Also möchte ich durch das Zone 2 Training meinen Fettstoffwechsel ankurbeln? Und wenn du mich jetzt so fragst, das wäre ein wahrscheinlich sehr günstiger Trainingsbereich, den würde ich auch weiterhin so nehmen. Heißt jetzt aber nicht, dass eine untrainiertere Person die 10 Kilometer Zeit nicht auch durch eine Zone 3 Training verbessern könnte oder eine Betonung mehr von Zone 4 oder 5 oder sogar ein Zone 1 Training. Das heißt es erstmal an der Stelle nicht. Also wenn das Trainingsziel ist, Fettstoffwechselveränderung, dann würde ich schon der Zone 2, da wahrscheinlich die Trumpfkarte, würde ich da ausspielen an der Stelle. Mhm. So, und jetzt hat man das so, in den letzten 10 Jahren gab es sehr, sehr viele Untersuchungen, weil Kollegen, Kolleginnen einfach angefangen haben, in ihren Studien zu dokumentieren, was die Sportler in diesen Studien, also wie die trainiert haben. Also haben die mehr in Zone 2 trainiert, mehr in Zone 3, mehr in Zone 4, mehr in Zone 5. Oder wenn es ein Drei-Zonen-Modell ist, halt 1, 2 oder 3. Und wir selber, wir haben letztes Jahr eine sehr, sehr große, umfassend uns nochmal die Literatur angeguckt. Und wir stellen halt fest, wenn man jetzt in dem Drei-Zonen-Modell bleibt, dass wir einen extrem hohen Anteil, vor allem bei den besser trainierteren Ausdauersportlern und tatsächlich fast unabhängig der Sportarten, so in dem Bereich 80-85% des Gesamtvolumens im Training wird in Zone 1 in dem Dreiermodell. Vorsicht, Zone 1 ist in dem Fünfermodell zusammengefasst Zone 1 und 2. Ja. Na, also wahrscheinlich ist das eine Zone 2, also das, was wir jetzt so als Zone 2 Training bezeichnen, machen einen enormen großen Anteil in dem Bereich. Man muss es jetzt, man kann es ja ganz stumpf sagen, in dem rein aeroben Stoffwechselbereich. Es unterscheidet sich je nach Nation. Es gibt so ein bisschen, ich würde mal sagen, so einen norwegischen Bias. Die haben dann weniger Zone 3 und dafür mehr Zone 4 und 5. Das nennt man dann polarisiertes Training, da kommen wir gleich drauf. Ganz viele machen pyramidal, heißt großen Anteil Zone 1, weniger Zone 2 und noch weniger in Zone 3. Das machen ganz, ganz viele Sportarten. Übrigens die polarisiert trainieren, kommen primär erstmal aus Norwegen. Da kann man jetzt sagen, machen die das jetzt cleverer? Kommen wir auch gleich noch drauf. Glaube ich nicht. Nein, ich glaube, dass es da eher einen Bias gibt. Also vielleicht, man möchte das polarisierte Training irgendwie mehr vermarkten, so würde ich es vielleicht mal ein bisschen bezeichnen. Heißt, wahrscheinlich machen intuitiv, zumindest die Spitzensportler, das automatisch. Das macht ja auch Sinn, weil nur in der Zone 1 oder 2, oder nennen wir es mal 2 in dem 5er-Modell, kann ich viele, viele Kilometer laufen. Also ich regeneriere quasi schon beim Laufen quasi. Ne? Ich schone meine Kohlenhydratreserven, das ist orthopädisch nicht so hoch belastend wie jetzt in Zone 3 oder 4 Training. Also ich komme dadurch auf viele, viele Kilometer und das wissen wir primär erstmal im Marathonbereich, viel hilft viel. Das ist schon, die Regel gilt schon. Hängt nur davon ab, auch da irgendwann mal levelt die Kurve ab. Ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde schon sagen, viele Kilometer helfen da und das geht nur in Zone 2, weil die Kohlenhydrate würden nicht ausreichen. Man würde es von Trainingseinheit zu Trainingseinheit nicht hinkriegen, die aufzufüllen, selbst wenn man das clever in der Trainingseinheit machen würde. Also man muss in dem Fettstoffwechselbereich trainieren, um auf die Anzahl der Schritte zu kommen, die ich dann letzten Endes halt brauche, um mich anzupassen. Mhm. Jetzt bringe ich eine andere Terminologie noch rein. Das war, haben wir gerade schon gesagt, das polarisierte Training. Ja. Das polarisierte Training hat so einen Hype erfahren. Ich meine, die erste Veröffentlichung, wenn man immer 100%ig sieht, ich glaube 2007, da hat eine norwegische Gruppe, hat norwegische Skilangläufer sich angeschaut. Das war im Prinzip der Kickoff. Und die haben sich angeschaut, vor allem junge, also ich würde mal sagen, jetzt so Ende, also nach der Pubertät, Übertritt ins Erwachsenenalter, so ein bisschen Skilangläufer und haben sich angeguckt, im Prinzip die erfolgreicheren und die weniger erfolgreicheren. Allerdings muss man dazu sagen, das ist ganz entscheidend, der Beobachtungszeitraum war nur ein Monat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Sportler da drin waren. Also es waren, glaube ich, 300 plus Trainingseinheiten, die analysiert wurden. Und haben die Trainingseinheiten anhand der Herzfrequenz, da haben sie Prozentangaben dann verwendet, also von da bis da ist Zone 1, von da bis da ist Zone 2 und haben dann letzten Endes das Training sich angeguckt und haben festgestellt, die Champions, also die Erfolgreichen, die trainieren in diesem polarisierten Muster. Also viel Anteil Zone 1, 2, weniger Zone 3 und mehr Zone 4, 5 oder im Dreiermodell viel Zone 1, wenig Zone 2, viel Zone 3. Und jetzt kommt ja schon die erste Kritik. Jetzt ist man im Skilanglaufen, das ist ja eine ganz, ganz andere Sportart als das Laufen. Beim Skilanglaufen ist es durchaus so, ich habe weniger was den Läufer ermüdet. Ich habe eigentlich so gut wie keine exzentrische Komponente. Exzentrik meint, dass du halt beim Laufen, bei jedem Schritt, musst du dein Körpergewicht erstmal abfedern. Und dieses Abfedernde, dieses Bremsende, das ist richtig belastend für Knochen, für Muskulatur, für Sehnen und Bänder. Und das gibt es beim Skilanglaufen ja kaum. Deswegen machen ja auch verletzte Läufer ganz gern Skilanglaufen, weil sie eben die Problematik halt nicht haben. Ja,
richtig.
Das Gleiche übrigens beim Radfahren und das Gleiche beim Schwimmen. Das sind Sportarten, die de facto keine exzentrische Belastung halt haben. Beim Skilangläufer ein bisschen der Oberkörper, muss man ein bisschen vorsichtig sein, da ist auch ein bisschen Exzentrik dabei. Aber soll heißen, eine Analyse aus einer nicht exzentrisch geprägten Sportart zu nutzen auf eine sehr konzentrische Sportart ist insofern gefährlich, weil ich kann natürlich höhere Intensitäten durchaus im Skilanglaufen verkraften, weil es halt muskulär bei weitem nicht so belastend ist. Dann haben, würde man sagen, Norwegen oder Skandinavien vielleicht auch andere Trainingsphilosophien. Also die Frage ist, machen die das, weil das geschickter ist oder weil das deren Tradition, deren Kultur irgendwie so zulässt, ne? Aber in unseren Analysen, also ich habe ja gerade vorhin gesagt, unserer riesenumfassenden, wir finden das polarisierte Training also nicht als die Champions League Verteilung. Und es sind meistens dann auch die norwegischen Analysen, die dann das polarisierte Training irgendwie dann zum Vorschein bringen. Jetzt kann man wieder fragen, was ist Henne, was ist Ei? Das weiß ich nicht. Aber was ich sagen muss, ist, wenn wir in diese Diskussion einsteigen, wie viel Zone 2-Anteil, wie viel 3, wie viel 4, wie viel 5, dann müssen das Studien sein, die aus dem Laufen kommen, weil diese exzentrische Komponente enorm entscheidend ist. Der Läufer kann bei weitem nicht so viel trainieren wie ein Triathlet, wie ein Radfahrer, wie ein Schwimmer. Dem würden die Knochen brechen. Das würde gar nicht funktionieren. So, also das mal das Erste. Dann das Zweite, eine Fehlinterpretation dieser Arbeitsgruppe war es, das Zone 2-Training so ein bisschen zu verteufeln. Da würde es so eine sympathisch, also im Nervensystem so ein bisschen eine Entgleisung geben. Das wäre eine ungünstige Intensität. Und das Interessante ist aber, wenn man jetzt mal Spitzenläufer sich anschaut, dann haben die, vor allem auch der Marathon wird ja in Zone 2 plus im Prinzip dann nachher gelaufen, die haben einen hohen Anteil in Zone 2 vom Training. Das heißt, der Läufer per se wird eher so eine pyramidale Verteilung über das Jahr hinweg haben. Der wird viel in Zone 1, 2 trainieren, weniger in Zone 3 und noch weniger in Zone 4, 5. Also der wird, dem würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, jetzt die Zone 4, 5 im Sinne von einem intensiven Intervalltraining hochzufahren. Mhm. Wir kommen gleich auf den mittelgut Trainierten und auf den Anfänger. Ja. Da sieht die Welt nochmal ein bisschen anders aus. Aber bei den Topläufern würde ich das nach meinen Daten, die ich so habe, erstmal nicht empfehlen. Ich würde in einem pyramidalen Bereich bleiben. Zone 1, sehr, sehr hohen Anteil, Zone 2 ein bisschen weniger, Zone 3 weniger, in dem Dreiermodell, in dem Fünfer, 1, 2 und so weiter. Also da glaube ich, hat man ein bisschen das überinterpretiert. Zumal auch die Skilangläufer, das kommt als nächstes, die haben natürlich eine Topografie, also die haben, da geht es halt die Berge hoch, ne? Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, der Läufer, der klassische Läufer, der sich auf einen Marathon vorbereitet, sucht sich jetzt ein Gelände aus, wo es ständig hoch und runter geht. Ja. Das würde ich jetzt eher verneinen. Der läuft also eher im Flacheren. Das ist bei den Skilangläufern, je nachdem, wo die sind, wenn die in Stadien trainieren, oder da geht es halt hoch und runter. Und die werden von Haus aus durch die Sportart, das ist übrigens auch das Problem beim Radfahrer, die werden von Haus aus immer mal wieder in Zone 2 und 3 rutschen, was auch nicht schlimm ist, aber das Ganze ein bisschen verkompliziert.
Ja.
So, und jetzt, wenn wir jetzt fragen, den Laufanfänger. Beim Laufanfänger würde ich gar nicht mit Intensität mir Gedanken machen. Ich würde gucken, dass ich diese klassische, also sagen wir jetzt Zone 2 in dem 5er Modell oder Zone 1 in dem 3er Modell, ich würde die niedrigen Intensitäten erstmal anpeilen und gucken, dass ich primär erstmal auf Kilometer komme. Wobei, bevor ich das aber mache, würde ich eher darüber plädieren. Also wenn ich zweimal die Woche laufen kann, würde ich gar nicht versuchen, die Einheit großartig zu verlängern. Ich würde dann lieber erstmal auf eine dritte Einheit gehen, dann auf eine vierte Einheit und diese Zonen erstmal völlig außen vor lassen. Als Kontrollvariable kann man erstmal am Anfang schon die Herzfrequenz nutzen, wenn man dann so bei 65, 70, es ist halt so, wenn man in Zone 2 geht, das für einen Anfänger vielleicht sogar wandern, wenn man jetzt mal ganz brutal ist. Das ist so. Kann man das so als Herzfrequenz so ein bisschen nehmen, aber sich da auch nicht geißeln. Also wenn man dann mal 10 Minuten bei 75% der Herzfrequenz unterwegs ist, meine Güte, das macht's Kraut wirklich nicht fett. Das ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. Allerdings, wenn man dann irgendwann mal auf mehr Kilometer geht und wirklich sauber die Fettverbrennung erwischen möchte und es dann Richtung Long Jog geht, ne? Aber wer schon über lange Laufeinheiten drüber nachdenkt, der hat ja schon Lauferfahrung. Ja. Der kriegt es schon relativ gefühlt, sage ich mal, gut hin. Diese Zone 2 dann nachher irgendwie zu erwischen, also wenn du 2 Stunden, du kannst nicht 2 Stunden laufen in Zone 3, das wird nicht funktionieren, da bist du platt, da hast du keine Lust mehr, da hörst du vorher auf, das wird nicht funktionieren, das heißt, da kann es durchaus auch sinnig sein, das tatsächlich alleine zu machen oder einen Laufpartner oder eine Laufpartnerin zu haben, die man halt wirklich gut einordnen kann, wo man sagen kann, so, hey, du musst jetzt langsamer laufen, weil mir wird es jetzt hier zu flott. Das muss man an der Stelle dann auch so mal sagen.
Ja, also tatsächlich mal eine Empfehlung fürs auch alleine laufen. Hat man ja oft auch andersrum. Aber in dem Fall macht es ja wirklich Sinn, wenn man da wirklich strikt darauf achtet, dann doch den Lauf alleine zu machen, wenn es darum geht.
Ja, wobei man, absolut, also manchmal, wenn ich so bei Lauftreffs und so unterwegs bin, boah, das wird schon so zu so einem, guck ständig auf die Uhr, meine Herzfrequenz, da piepst was und da klingelt's und so. Also wenn ich so 3-4 Mal die Woche laufen gehe, also irgendwann mal muss ich mich schon auch, sagen wir mal, emotional kalibriert haben. Ich muss dann schon auch mal reingefühlt haben, wo bin ich denn jetzt? Und die Läufer, also die besser trainierten, die können das. Da brauchst du an und für sich keine Herzfrequenz mehr.
Ja.
Für den Anfänger, um mal so ein bisschen eine Kontrolle zu haben, der sich auch so ein bisschen autodidaktisch das aneignet, da kann die Herzfrequenz als Kontrolle ganz gut sein. Aber ab einem Punkt muss man sich da auch nicht mehr geißeln lassen.
Und wenn man das jetzt vergleicht, das heißt ja dann eigentlich, es gibt für auch AnfängerInnen und auch vielleicht Fortgeschrittene keine jetzt per se Empfehlung für das polarisierte Training, oder? Also eigentlich wäre Zone 2 definitiv dann eher das Richtige.
Nein, überhaupt nicht. Also ich würde da ganz einfach so pädagogisch, didaktisch rangehen, ne? Vom Einfachen zum Schweren, vom Unbekannten zum Bekannten, das sind ja so die Klassiker. Und wenn die Zone 1, wenn ich mich da wohlfühle, ne? Also ich kann jetzt mal so eine halbe Stunde am Stück locker, flockig, gut laufen, es fühlt sich gut an, die Herzfrequenz, ja, lass die bei 75% vom Maximum dann irgendwie am Ende der Trainingseinheit mal sein. Da ist es sauber, da ist es gut. Dann mache ich eine vierte Einheit und dann versuche ich die mal so ein bisschen zu verlängern. Dann gehe ich von 30 auf 35 Minuten, auf 45. Fühlt sich das auch von den Knochen, von den Bändern, von der Muskulatur her, fühlt sich das gut an. Und dann käme ja keiner irgendwie auf die Idee, das machst du in der Fahrschule auch nicht. Du fängst ja auch nicht an irgendwie, ah ja, der kann jetzt Tempo 50 im Ort kann er fahren. Jetzt gehen wir direkt auf die Autobahn und fahren das Auto mal aus, ja, ne, mit 200. Das würdest du auch nicht machen. Dann tastet man sich da mal ran, mal so, wie fühlt sich denn 85% der maximalen Herzfrequenz an? Wie geht das? Ah, nee, schaffe ich keine oder würde ich keine 45 schaffen? Das ist ja auch schon mal ein tolles Ergebnis, ne? Dass man seine Grenze da erstmal so ein bisschen erfährt. So, und diese Einheiten würde ich ohnehin nicht übertrieben jetzt empfehlen. Aber wenn einer mal so ein Fahrtspiel macht, ne? Ein Fahrtspiel ist ja im Prinzip so ein Wechsel aus Zone 1 und 2 in dem Dreiermodell oder 2 und 4 in dem Fünfermodell. Ah, wenn man da mal Lust hat, ein bisschen flotter zu laufen, ist ja kein Beinbruch. Die Frage ist nur, macht das Sinn, wenn man das dauerhaft machen würde, ne? Ständig irgendwie machen würde, dann würde ich sagen, nee, das wäre jetzt erstmal nicht unbedingt das Ziel. Zumal der Halbmarathon und der Marathon wird nicht in Zone 3 gerannt. Der wird in Zone 2 plus, also in dem Dreiermodell, in dem Fünfermodell, so in Zone 3 etwa gerannt. Und da gibt es schon durchaus Stimmen, die dann sagen, ja, warum soll ich dann Zone 4 und 5 trainieren? Ne? Also warum soll ich dieses Intensive machen, wenn der Wettkampf das gar nicht von mir verlangt? Da kommen wir jetzt gleich drauf, ja, was so ein bisschen die Benefits auch von der Zone 4 und 5 sind. Ja. Da gibt es schon so ein paar. Aber will ich dem Anfänger überhaupt nicht. Was beim Anfänger aber wahrscheinlich im Alltag der Fall ist. Der wird sagen, ah, heute habe ich jetzt so eine halbe Stunde, 45 Minuten habe ich Zeit, ziehe die Laufschuhe an und damit ich hinterher auch geschwitzt und gut irgendwie diese Trainingseinheit abschließen kann, mache ich es nicht richtig intensiv, aber ich mache es auch nicht so richtig Zone 1, 2. Ne? Ich mache so ein Mittelding, so einen Kompromiss. Ich lasse es einfach mal so ein bisschen, genau. Und dadurch rutscht man in diesen mittelintensiveren Bereich. Und der ist in der Tat jetzt nicht so optimal, okay, was den Fettstoffwechsel halt anbelangt. Dann wird es manchmal mehr Sinn machen, okay, die Einheit tatsächlich in die Pole. Also, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich einfach ein bisschen mal in Zone 1. Oder wenn ich eine kürzere Einheit habe, dann mache ich halt mal ein bisschen ein intensiveres Intervalltraining. Wobei das intensive Intervalltraining bei einem Marathonie ja nie so ein All-Out ist. Ja. Das ist zwar über die Zeit hin sehr ermüdend und man fühlt sich platt und K.O., aber es ist jetzt keine völlige Herz-Kreislauf-Ausbelastung, wie es jetzt vielleicht in Fitnessstudios oder so programmiert wird. Nee, überhaupt nicht. Nee.
Ja, du hast ja jetzt, also eigentlich haben wir jetzt so das Fazit so ein bisschen, dass Zone 2 mit am besten ist. Aber du hast ja auch gerade angesprochen, Intervalltraining und Höherfrequenz, also höher intensiveres Training ist trotzdem nicht unwichtig. Was sind da dann jetzt die Benefits von? Also gerade vielleicht auch im Hinblick auf, wenn man sich einen Trainingsplan schreiben soll, warum dann nicht alles einfach in Zone 2 machen?
Ja, genau. Also wenn man insbesondere auf die kürzeren Distanzen geht, 3000, 5000 Meter, dann muss ich mir zweifelsfrei um die intensiveren Trainingseinheiten Gedanken machen, weil in diesen Sportart oder in den Disziplinen spielt insbesondere eine hohe Sauerstoffaufnahme, ist schon, das wäre schon nicht schlecht. Ne? Und da wissen wir, also wenn ich mal dieses Anfangslevel überschritten habe, und bin dann so ein, ich sag mal, so ein Dauerläufer, der so 3-4 Mal die Woche jetzt über Wochen, Monate läuft, dann kriege ich eine ganz wesentliche Anpassung, kriege ich halt dahingehend, dass ich meine Sauerstoffaufnahme nach oben treibe. Und das kriege ich dann nicht mehr so gut hin, wenn ich meine Trainingseinheiten verlängere, weil der Körper da schon relativ gut angepasst ist. Also ich müsste sehr, 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 sehr lange Trainingseinheiten machen, dass ich da ein bisschen was tun würde. Also da kriege ich dann durch die langen Einheiten eher so diese Ökonomisierung hin. Ich verbrauche einfach weniger Energie, ich nutze andere Energiequellen, also mehr die Fette. Aber just der halt vielleicht auf die kürzeren Distanzen geht, der sollte sich über das intensive Intervalltraining Gedanken machen, weil das nachweislich die Sauerstoffaufnahme durchaus auch boosten lässt. Also da kriegt man in 10 Trainingseinheiten, also bei unseren Sportstudierenden, die üblichen 5-8% Veränderungen, ja, die kriegt man dann hin. Erfahrene Trainer aus früherer Zeit, die kannten das. Das nutzen wir zum Beispiel unter dem Begriff Tapering. Ne? Tapering ist so die Phase, so unmittelbar vor der Wettkampfphase. Und dann nutzt man diesen Effekt aus, dass man sich eben diese 5% Leistungssteigerung holt, weil man in dieser Phase kurz vor dem Wettkampf einfach das Ganze intensiviert. Ne? Normal, da habe ich allerdings manchmal den Eindruck, da ist es vielleicht dann manchmal nicht intensiv genug.
Ja,
tatsächlich. Aber es ist nur mein Eindruck manchmal. Das heißt, für die Distanzen brauche ich eine hohe Sauerstoffaufnahme. Der Marathoni braucht das gar nicht so sehr. Der Marathoni braucht eine hohe Bewegungsökonomie. Und die ist natürlich letzten Endes schon auch abhängig von der Sauerstoffaufnahme. Ne? Also eine hohe Sauerstoffaufnahme. Die Top-Läufer, nur so als Beispiel, die laufen bei 16 km/h. Haben die etwa, also die richtig, richtig guten, haben etwa 40 Milliliter Sauerstoffaufnahme bei 16 km/h. Da springen bei uns, also das sind ganz wenige Sportstudenten bei uns, die die 16 km/h überhaupt ansatzweise 5 Minuten laufen könnten. Und sind da schon an ihrem Maximum, ne? Teilweise bei 50, 55 Milliliter. Und die Top-Jungs, die haben halt schon 80, 85 Milliliter. Das heißt, bei 16 km/h nutzen die in etwa 50% ihrer Herz-Kreislauf-Möglichkeit eigentlich aus. Und 16 km/h, lauf das mal Dauertempo, das ist schon, da bist du im Marathon schon gut dabei. Ja. Ne? Das heißt, bei, sagen wir mal, 17 oder 18 km/h, da sind die dann vielleicht bei, ja, sagen wir mal, 45, 50 Milliliter Sauerstoffaufnahme und immer noch Kilometer entfernt von ihrem Maximum. Was ich damit sagen möchte, ist, das Maximum ist schon wichtig, aber da spielt die Ökonomie eine Rolle. Allerdings, wenn ich das Maximum natürlich nach oben, ne, ein bisschen die 100% nach oben ziehe, dann ziehe ich natürlich auch die Ökonomie ein bisschen mit. Ne? Dann habe ich hinten raus ein bisschen mehr Luft. Da macht es an der Stelle durchaus auch manchmal Sinn. Und aktuell würde ich sagen, wenn man es ganz stumpf sagen möchte, das Zone 2 Training ist ein sehr ökonomisierendes Training, das Zone 4, 5 Training ein maximierendes Training. Das ist jetzt sehr, sehr, vielleicht sehr pauschal, aber im Prinzip stimmt es. Ne? Ich mache meine Organmöglichkeit maximiere ich durch Zone 4 und 5 und durch Zone 1 und 2 habe ich diese klassischen Ökonomisierungseffekte.
Also kann man auch sagen, das ist das gesunde Training, Zone 2. Es ist
ja, komischerweise gesunde. Haben wir auch, wir haben Effekte auf den Stoffwechsel. Eine komischerweise ist das doch, ist ja eigentlich klar, ne? Durch Zone 4 und 5 machen wir, sagen wir mal, wir machen ein Intervalltraining, was ein bisschen knackiger ist. Dann fahre ich jedes Mal die Sauerstoffaufnahme hoch, in der Pause fahre ich die runter. Also Herzkreislauf hoch, wieder runter. Und da erwische ich natürlich auch Stoffwechselprozesse, die gesundheitswirksam sind. Die Frage ist nur, braucht es das? Weil nicht jeder mag intensives Ausdauertraining. Ist vielleicht auch für die ein oder andere Personengruppe vielleicht auch ein bisschen mit Risiko behaftet. Es ist eine deutlich höhere orthopädische Belastung, die man durch das Intensive hat. Dann macht es vielleicht manchmal Sinn, man bleibt einfach in dem niedrig intensiveren Bereich, der übrigens auch ein bisschen besser kontrollierbarer ist. Also man kriegt es, wenn man Herzfrequenz, ein bisschen Laktat noch dazu nimmt, dann kriegt man diese Zone 2 eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut definiert.
Okay, also habe ich jetzt so ein bisschen daraus geschlossen, für viele FreizeitmarathonläuferInnen ist Intervalltraining nicht so relevant, wenn es jetzt nur um die Leistungssteigerung geht, gesundheitlich vielleicht. Also das ist dann quasi auch ein bisschen vielleicht individuell abhängig.
Ja, wobei das, also da muss man jetzt doch, Intervalltraining finde ich extrem wichtig. Die Frage ist nur, wie intensiv muss es denn dann nachher sein? Ne? Also ob der jetzt, oder ob jemand jetzt unbedingt, ich sag jetzt, weil es so ein klassisches Training, 6x1000 Meter, ja. Ne? Bei 6x1000 Meter ist man ja schon so Zone 4. Man wird aber die Zone 5 sehr schwer erreichen. Das fühlt sich zwar echt, man ist da angestrengt, man ist platt, man ist müde, man ist K.O., aber das ist kein wirkliches Zone 5. Das heißt, man müsste dann noch auf die noch kürzeren Distanzen gehen, auf die 400er beispielsweise, und man müsste es noch mehr krachen lassen quasi. Und da ist durchaus die Frage, braucht es der Marathoni? Weil der Marathoni muss ja konstant eine hohe Geschwindigkeit über eine lange Zeit laufen können. Und da finde ich, sind diese Intervalle, die dann Richtung vielleicht 2000 Meter gehen, also die etwas längeren Intervalle, die dann so vielleicht so 6 Minuten, 7 Minuten dauern, die so ein bisschen über der anvisierten Marathon-Pace ist. Na, das kann man sich ja gut ausrechnen. 4-Stunden-Läufer kann man runterbrechen. Was ist das auf einen Kilometer? Und dann macht man so 2-3% mehr obendrauf. Das hat mehrere Vorteile. Der erste, für mich der entscheidendste Vorteil, ist, man gewöhnt sich an diese Geschwindigkeit, die man ja im Training, in der großen Zeit des Trainings nie läuft. Man läuft ja deutlich langsamer als dann das Tempo. Und da macht das Intervalltraining durchaus Sinn, dass man sagt, okay, ich mache jetzt halt den Abschnitt nur ein bisschen mehr im Marathon, um einfach dieses Gefühl zu kriegen, wie fühlt sich das an? Merke ich, wenn ich ein bisschen drüber gehe, das ist zu viel des Guten. Weil wie häufig erlebe ich es beim Marathon, man fühlt sich dann gut und man geht dann vom Plan ab, ne? Und man überzockt halt die ersten paar Kilometer, genau diese 2-3%, ein bisschen zu viel und dann hinten raus klappt es dann halt nicht mehr. Und rein nur aus Temposchulung, ne? Manche nennen es Tempohärte, ja, ich würde es ist ein reines psychologisches Abgleichen. Kann ich mit meinen aktuellen Energiereserven, kann ich diese Trainingseinheit, klappt es oder klappt es nicht? Wenn es nicht klappen sollte mit diesen 2% mehr, na, so 4 Intervalle oder 5, dann empfehle ich, es gibt tatsächlich Trainer, die sagen, da musst du es ein bisschen intensiver machen und da dafür kürzer. Ich empfehle dann lieber, dann doch nochmal eine längere Trainingseinheit einzubauen. Das ist wahrscheinlich strategisch cleverer.
Okay, ja. Also alle, die sich jetzt schon zu früh gefreut haben da draußen, die Intervalltraining schon rauscutten wollten aus ihrer Trainingsplanung, zu früh gefreut. Also,
und beziehungsweise, also das zeigen ja auch, da kann man übrigens die Uhren, die es auf dem Markt gibt, momentan, die sind noch nicht super toll, aber eine Hausnummer geben sie einem dann schon. Also wenn da dann die tolle Smartwatch einem dann zeigt, ich habe eine 45 Milliliter Sauerstoffaufnahme im Maximum, ja, dann ist das ausbaufähig. Ne? Ja. Und das kriege ich durchaus relativ flott auch mal durch einen Block, ein bisschen, also dass ich einfach ein bisschen intensiver ein paar Trainingseinheiten mache. Ich mache immer gern die Tausender, also 4x1000, das sind etwa 4x4 Minuten, je nach Fitness. Wenn ich da konstant hoch das hinbekomme, dann habe ich in der Regel nach 10 Trainingseinheiten etwa 5% mehr auf dem Tacho der Sauerstoffaufnahme. Das machst ist ja schon das, mal ein Wörtchen. Ja,
machst du das dann auch wöchentlich?
Also ich, jetzt geht es ein bisschen um die Wochenplanung. Ich würde in der Verteilung bleiben, 2x niedrig intensiv, 1x höher intensiv. Bei jemandem, der 3x die Woche unterwegs ist. Okay. Allerdings gibt es da auch Tagesschwankungen. Ne? Es gibt manchmal Tage, da habe ich echt, weiß ich nicht, hatte ich einen Tag mit vielen Meetings, da raucht der Kopf, da kommst du heim, da möchtest du vom Kopf her eher was niedrig intensives. Ja. Dann mach es. Da macht die niedrigintensiven eine Einheit oder macht eine kürzere Einheit. Man braucht für das Intervalltraining schon auch ein bisschen Erholung im Vorfeld. Und das empfehle ich, wenn man es kann, dann morgens zu machen, also vor dem anstrengend halt. Aber es gibt Typen, die brauchen das, um sich auszupowern. Ne? Und ich sage, hey, go for it, mach es. Ist dann auch eine Möglichkeit, auch den Tag psychologisch irgendwie zu verarbeiten. Absolut. Aber dann so eine 2 oder 3 in einem Dreiermodell reicht definitiv nicht aus, zumindest nicht für den Marathoni. Der wird da keinen Spaß dran haben. Der wird vielleicht ins Ziel kommen, aber der wird da keinen wirklichen Spaß haben. Das ist dann für jemanden, der einen 5er, ne, 5 Kilometer läuft, irgendwie mal. Das ist jetzt, oder war jetzt hier in Würzburg, war so ein Lauf unter der Woche, Wenn da einer so aus dem Fitnessstudio dreimal die Woche irgendwie sich auspowert, dann kann der dick in den 5-Kilometer-Lauf laufen. Das sehe ich da als unproblematisch. Aber beim Marathon nicht. Der braucht die langen Einheiten.
Ja, okay. Ergibt auch auf jeden Fall Sinn. Wie siehst du das denn so in Bezug auf die Wettkampfvorbereitung? Weil da hast du auch kurz vorhin das Tapering angesprochen. Mhm. Verändert, sollten wir da dann nochmal die Verteilung des Trainings in den Zonen verändern? Ist da das Zone 2-Training auf einmal dann nicht mehr so wichtig? Wie habe ich das dann richtig verstanden?
Ja, genau. Also Tapering ist, ich sag mal, eine Wissenschaft ein bisschen für sich. Also es gibt viele Kollegen, die sind dem Tapering, also diesem Wechsel von Volumen und Intensität tatsächlich sehr kritisch gegenüber. Forschungsmäßig ist das natürlich richtig blöd, ne? Also du müsstest Gruppen finden oder Personen finden, die sich wirklich in einem sehr langen Zeitraum einem Trainingsprotokoll unterziehen. Und dann bräuchtest du eine Gruppe, die macht ein Tapering so, eine andere Gruppe vielleicht ein Tapering so oder gar kein Tapering. Das alleine hinzubekommen, einigermaßen vergleichbar, ist unter uns unmöglich. Also ich wüsste gar nicht, wie man das seriös hinbekommen wollen würde. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, im Prinzip im Nachgang, also so retrospektiv sich anzuschauen, was haben Personen gemacht, wie haben die sich verhalten und so weiter. Und wie gesagt, wenn man ein gewisses Trainingsvolumen hat, dann wird es tatsächlich, es wird keinen weiteren Sinn machen, das noch weiter zu steigern. Ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, wie gut meine Sauerstoffaufnahme ist. Wenn die, sage ich mal, ausbaufähig ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, okay, so 3 Wochen vorher, also in der vierten, dritten Woche vorher, einen Block oder eine Blockung zu machen, ein bisschen, also aus den, vorhin sagte ich ja, 2 Einheiten niedrig intensiv, 1 intensiv, dann würde ich das halt switchen und würde sagen, 2 intensiver und 1 ein bisschen weniger intensiv das zu machen. Das würde ich so pauschal gar nicht sagen wollen. Also ich würde es von der Sauerstoffaufnahme abhängig machen und das in Relation dazu, wie gut die Ökonomie ist. Allerdings ist es so, wenn die Ökonomie richtig schlecht ist, dann würde ich eher auf die längeren Einheiten gehen, weil das ist das, was den Spaß halt im Marathon dann nachher bringt. Ne? Ich komme unkomplizierter über die Kilometer, ich muss mich nicht so quälen. Dann würde ich eher das Niedrigintensive nochmal favorisieren. Beim Tapering kommt noch eine Komponente dazu und dann wird es wirklich vogelwild. Dann fangen die Sportler noch an zu experimentieren mit Ernährung, ne? Mit einer Ernährungsumstellung. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze, dass man sagt, okay, man hat eine Phase, wo man sehr stark Kohlenhydrat verarmt, sich ernährt, genau. Wenn man die Speicher komplett entleeren möchte. Und zu einem Zeitpunkt X fange ich dann an, die Kohlenhydrate zu essen, damit ich diese sogenannte Superkompensation dann nachher ausnutzen kann, dass die Speicher sich ein bisschen mehr auffüllen, als sie sonst üblicherweise gefüllt sind. Das heißt, ich vermische 2 Reize. Ich vermische eine Veränderung meines Trainings in Kombination mit einer Ernährungsumstellung. Und da seriös zu sagen, zu welchem Zeitpunkt machst du was, das ist eine schwierige Kiste und ist für einen 4-Stunden-Läufer oder 4,5-Stunden-Läufer jetzt vielleicht auch nicht so relevant, wenn man mal ehrlich ist. Dann würde ich lieber gucken, dass man so, ja, in der Regel brauchen so die wesentlichen Strukturen, wenn man eine tiefgreifende Müdigkeit hat, würde ich schon so sagen, so 10 bis 7 Tage, dann ist man eigentlich relativ gut runterneuert. Also wenn man so die klassische Empfehlung am Sonntag ist Marathon, dann am Samstag, also nicht der unmittelbare Samstag, sondern die Woche davor, der Samstag, da vielleicht nochmal eine lange Einheit macht und es dann so langsam ausklingen lässt, vielleicht noch 1, 2 erhaltende Einheiten macht, dann kommt man schon sehr, sehr weit.
Ja, und dann auch in Zone 1 und 2 sozusagen.
Absolut, da würde ich dann auch nicht mal experimentieren.
Ja. Vielleicht auch nochmal rein praktisch. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass man viel auch vom Körpergefühl abhängig machen kann, um einzuordnen, in welcher Zone man sich jetzt genau befindet. Ab welchem Leistungslevel vielleicht würdest du empfehlen, dann doch mit Laktatmessung und so das Ganze so ein bisschen zu konkretisieren?
Ja, Also wenn jemand völliger Laufanfänger ist, dem empfehle ich tatsächlich einfach ein Intervalltraining. Er soll erstmal anfangen über Intervalltraining, dass er so 45 Minuten am Stück irgendwann mal laufen kann. Ne? Also wenn man jetzt sagt, so eine Minute joggen, eine Minute gehen, eine Minute joggen, das machst du in der ersten Woche, in der zweiten 2-1, 2-1, 2-1 und dann in der dritten 3-1, ne, jetzt kann man sich's ausrechnen, dauert in der Regel dann immer so 8 bis 10 Wochen, dann kann man mit Geld zurück Garantie 30 Minuten am Stück joggen. Das ist ziemlich safe. Das klappt auch übrigens mit übergewichtigen Personen. Und dann fängt man an, aus den 30 Minuten 35 zu machen, 40, 45. Und meine Erfahrung, bis zu dem Punkt habe ich es noch nie erlebt, dass jemand irgendwie eine Überlastungsproblematik hatte. Dann war tatsächlich im Vorfeld schon irgendwas krumm oder man hat sich irgendwie anderweitig eine Verletzung zugezogen. Also das läuft. Da habe ich noch nie was anderes erlebt. Und ab 45 Minuten, da kann man ja sagen, da läuft das Verhältnis. Und dann ist es auch egal, primär tatsächlich, ob man so eine 1, 2 oder 3 läuft. Das ist mir tatsächlich wurscht oder wäre mir egal. Allerdings, man hat ja so ein bisschen seine Erfahrungen und weiß, okay, Puls 85% aufwärts ist vielleicht ungünstiger. Alles, was da drunter ist, ist wahrscheinlich eher Zone 1 und 2 in dem Dreiermodell oder ansatzweise. Also würde ich versuchen, die Person in diesen Bereich so ein bisschen reinzubremsen. Ne? Aber auch da wiederum, es gibt Typen, die sind einfach, die wollen laufen und Gas geben. Lass sie laufen. Weil die Motivation zum Laufen ist für mich der Antreiber. Ja. Und die größte Spaßbremse ist ein Trainer, der sagt, hey, lauf langsamer, lauf langsamer. Es gibt so Typen, tatsächlich. Nur, man muss mit den Personen dann thematisieren, hör mal her, das ist vielleicht jetzt halt ein bisschen zu flott, aber in der Phase, wo du jetzt bist, spielt es für mich primär erstmal gar keine Rolle. Kann aber direkt sagen, der wird nie in Zone 3 laufen, 45 Minuten lang. Ja, da hängt der vorher schon über der Reling. Das wird nicht passieren. Und so, wenn das dann stabil läuft, da ist für mich der Zeitpunkt dann erreicht, wo ich sagen würde, jo, jetzt könnte man mal mit einem seriösen Laktattest laufen, weil dann schaffe ich auch mal so 3-Minuten-Stufen, 5-Minuten-Stufen, auch mal vielleicht da davon 4 oder 5 und da kann der Diagnostiker auch seriös zumindest schon mal so ein bisschen, dann sieht man den Kurvenverlauf und da kann man schon mal sagen, ja, Zone 2, jetzt wenn wir bei dem Thema bleiben, das wird wahrscheinlich in dem und dem Bereich sein. Wer ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, der kann das natürlich in Kombination mit der Atemgasanalyse machen und dann habe ich eigentlich eine perfekte Aussage. Ja. Ja, dann kann der Diagnostiker sagen, okay, bei Puls sowieso, da sind die Laktatwerte so und wahrscheinlich wird dein Fettstoffwechsel in dem und dem Bereich dann nachher sein. So, es gibt aber Personen, die wollen ihren Fettstoffwechsel gar nicht ankurbeln, die wollen einfach laufen, weil sie Spaß am Laufen haben. Ja, dann lass sie laufen. Ja. Also da würde ich gar keine Vorgabe letzten Endes machen. Anders ist bei den Personen, die halt vom Arzt eine Vorgabe kriegen,
weil
irgendwie das Herz ein bisschen, sag ich mal, dann nicht mitspielt oder die Gefäße nicht mitspielen oder. Und dann sind die Symptome limitiert und dann ist halt die Herzfrequenz dann irgendwann mal gedeckelt.
Ja.
Bedarf einer größeren Überwachung, sagen wir es mal so.
Okay. Vielleicht zum Abschluss auch noch mal ein bisschen das Thema Regeneration und zum Beispiel Zone 2 Training jetzt, weil dadurch, dass es so relativ niedrig intensiv ist, klingt es ja fast so, als könnte man schwer zum Beispiel ins Übertraining rutschen. Ist das so? Also ist die Regeneration beim Zone 2 Training auch besonders optimal für uns?
Ja, ist interessant. Hatte ich jetzt gerade vor kurzem in einem anderen Interview hatte ich diese genau die gleiche Frage. Also Übertraining als solches ist eine hochkomplizierte Angelegenheit. Es gibt keine klare, also medizinisch, ne, so eine Strichliste, die man abarbeitet und zum Schluss kommt die Diagnose Übertraining. Mhm. Das ist auch ein bisschen ein schleichender Prozess. Ich kann dir meine Erfahrung sagen. Ich hatte es einmal versucht, in der Studie tatsächlich Übertraining zu induzieren. Das war irgendwie, das kannst du aber in dem Fall vergessen, wenn diese Person kein echtes Interesse daran hat, seine Leistung zu verändern. Ich möchte sagen, wenn die Person nicht einen intrinsischen Druck erfährt, oh, ich möchte unbedingt unter die 3 Stunden laufen oder ich möchte die Qualizeit oder ich möchte das. Ne? Also wenn da keine Druckbedingung dahinter ist, und zwar keine eigene primär erstmal, ist es sehr, sehr schwierig. Das heißt dadurch, oder umgekehrt, was ich damit sagen möchte, ist, man hat eine sehr, sehr hohe psychologische Komponente dabei, die gar nicht so sehr, also die wirkt sich dann körperlich aus, zweifelsfrei. Und das sehr viel und sehr starke körperliche Training wirkt sich natürlich auch auf die Psyche aus. Aber wenn diese Komponente fehlt, also dieser Wille, ich möchte was erreichen und das dann irgendwann mal in ein Missverhältnis dann kommt, na, also das, was ich investiere und das, was rauskommt, nicht passend ist, also Kosten-Nutzen-Ertrag, ist mein Eindruck, habe ich sehr, sehr schwer bei den Personen jemals irgendwie ein Übertraining identifizieren können. Die Personen, die 3-4 Mal die Woche laufen, werden sehr, sehr unwahrscheinlich ein Übertraining haben. Was die eher haben, ist eine temporäre Ermüdung, die sich aber relativ schnell durch, einfach wenn man 1 oder 2 Tage länger Pause macht, relativ schnell wieder ausbügelt. Problematischer wird es dann bei denen, die in so ein Regenerationsdefizit reinrutschen können. Ne? Also wenn ich da mal so bei 5 Tagen laufe, 6 Tage laufe oder sogar vielleicht 2 Mal am Tag laufe, da kann es dann durchaus kritisch werden. Wobei auch da gilt, dass Übertraining für mich da gar nicht so das Problem ist, sondern die Überlastung, vor allem die orthopädische Überlastung, die erstmal mit einer Psyche erstmal gar nichts zu tun haben muss. Dass so die ersten Wehwehchen kommen, ne? Das zwickt irgendwo, das hat ja mit Übertraining erstmal nichts zu tun, wobei man quasi per Definition übertrainiert hat. Ne? Ja. Man hat zu viel letzten Endes gemacht, aber wir nennen das dann so Overuse oder so temporär einfach, man hat ein bisschen überzockt. Okay. Die sind dummerweise im Laufen teilweise. Kann das Karriereende bedeuten, wenn ich halt einmal wirklich so orthopädisch überzockt habe und ich habe dann so eine diffuse Geschichte an der Achillessehne, am Knie, wenn es irgendwo so zwickt, dann kann das schon so sein, dass man deutlich im Training drosseln muss oder eine andere Sportart wählen muss, weil das Laufen dann an der Stelle vielleicht. Also was ich auch damit sagen möchte, ist, Trainingsumfänge zu steigern, das bitte, bitte homöopathisch machen und nicht das, was man vielleicht von seinem Nachbar hört, der geht dann schön, so wie ich jetzt, nach Italien. Das wird, könnte, also ich bin da so ein klassischer Fall jetzt, ich laufe so meine 3-4 Mal die Woche, jetzt geht's in Urlaub und jetzt werde ich wahrscheinlich 7-mal, 8-mal hintereinander laufen, wenn ich da einfach Lust drauf habe. Ja, da muss ich vorsichtig sein. Ja. Ne? Dann muss ich mich dann wirklich zwingen, vielleicht am 2. oder am 3. Tag entweder deutlich langsamer oder was anderes oder wandern gehen, weil das kann dann ein Problem geben. Aber dieses Übertraining, also stelle ich nur im Spitzenbereich, wenn überhaupt, fest. Wobei wir jetzt gerade frisch eine Studie hatten, Befragungen auch unter Kaderathleten, und sehr, sehr viele auch der jüngeren Sportler geben also Übertrainingssymptomatiken an, was halt zeigt, dass da die Grenze dann halt wahrscheinlich dann auch der Belastbarkeit dann auch temporär halt auch erreicht wird. Was kann man nutzen? Also wie kann man dagegen arbeiten? Also wenn das Umfeld einem sagt, bist du genervt, ey, du bist unausstehlich. Also gerade wenn der Partner, Partnerin sagt, ey, mit dir kann man gerade nichts anfangen, dann sollten die Alarmglocken angehen. Gereiztheit, weil Gereiztheit sehr häufig ja, sondern man hat so einen inneren Konflikt. Ne? Ich möchte es erreichen, es läuft nicht so richtig, Also Gereiztheit ist für mich so ein ganz großes Zeichen. Zeichen Nummer 2 ist, wenn man regelmäßig, und man gar nicht weiß, woher es kommt, Infekte hat. Ja. Also Schnupfen hier, also Schnupfen weg, dann kommt der nächste Schnupfen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, aber das ist zumindest auch mal ein Zeichen. Da ist man vielleicht dann auch irgendwo in einer Problemsituation, Belastung zur Erholung, dass das Immunsystem, weil das ja auch für unsere Muskelreparatur zuständig ist, dann halt letzten Endes überfordert ist. Nummer zwei ist dann blöd. Die Marathonis haben dann auch die Tendenz, das ist halt so, es läuft sich den Marathon halt mit einem Kilo weniger, läuft sich's halt leichter. Ja. Und wenn dann noch dazu, also kombiniert in dieser Phase noch der Wille, also man so ein schräges Körperbild hat, ne? Mhm. Man denkt so, jetzt muss ich noch ein Kilo weniger haben. Also ich eventuell noch experimentiere in so ein Energiedefizit reinlauf, dann habe ich da mehrere Komponenten, die sehr, sehr ungünstig sind.
Ja.
Und arg viel mehr kann man erstmal gar nicht so machen. Natürlich kann man so mit Ruhe Herzfrequenzvariabilität kann man so ein bisschen, aber das detektiert jetzt in dem Sinne nur eine Stresssituation. Ob das dann letzten Endes Übertraining ist, das muss man ganz, ganz differenziert dann nochmal betrachten. Aber wer 4-5 Mal die Woche läuft, der kommt nicht wirklich in ein Übertraining.
Okay, ja. Ja, danke, dass du das an der Stelle nochmal klargestellt hast. Ich finde es auch wichtig, dass wir das Thema Übertraining trotzdem nochmal angesprochen haben. An der Stelle nochmal der Hörtipp. Hört euch gerne unsere Folge zum Thema Regeneration an mit Bill.
Ja, ist übrigens, kühlt völlig ab. Also ich kenne momentan keine Gruppe in Deutschland, also keine Forschungsgruppe, die wirklich intensiv Übertraining. Das liegt sicherlich daran, dass man es halt jetzt richtig sauber detektieren kann.
Ja.
Dass es auch keinen irgendwie einen Biomarker gibt oder ein tolles Gerät, was das irgendwie identifiziert. Also ich kenne keine mehr. Es gab früher eine starke Arbeitsgruppe in Belgien, die da dazu relativ viel gemacht hat. Es gibt immer mal wieder von so Dachorganisationen, gibt so Position Statements, was man da mit Übertraining so machen kann und machen soll. Was es viel natürlich gibt, ist alles, was dann mit einer temporären Erhöhung des Trainings mit Überbelastung dann zusammenhängt. Da gibt es ganz viel da dazu. Aber dieses klassische Übertraining gibt's keine wirklich, also mir bekannte, richtig starken Forschungsgruppen aktuell. Ist komisch.
Ja. Da kann man nur hoffen, dass es vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen mehr wird. Das wäre auch interessant, da einfach mal handfeste Studien auch zu haben. Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja. Ja, Billy, hat mir mal wieder Spaß gemacht, mit dir hier einen Deep Dive in die Trainingswissenschaft zu machen. Ich konnte mir auf jeden Fall für mein eigenes Training einige Impulse mitnehmen und ich hoffe natürlich unsere HörerInnen da draußen auch. Deshalb vielen lieben Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen und deine Expertise mit uns zu teilen.
Ja, danke. Wirklich jedes Mal schön mit dir diskutieren und auch so Themen, die dann für die Praxis relevant sind, dann vielleicht auch mal in einer anderen Perspektive einfach mal darzustellen.
Absolut, ja. Also da das Fachwissen nochmal abzuholen, finde ich sehr cool. Wenn unsere HörerInnen jetzt noch ein bisschen mehr Input von dir wollen, du bist ja auch selber online aktiv, was hast du da so im Angebot für die?
Ja, genau. Also immer mal wieder Themen, die so aus der Praxis dann hochkochen, die versuche ich auf einem Instagram-Kanal, auf Sports and Science. Wer den followen möchte, gerne auch liken möchte, kann da so ein bisschen up-to-date sein. Ich bin ein bisschen vom reinen Laufen ein bisschen weggekommen, weil viele Themen überschneiden sich auch. Also es geht rund um Sport letzten Endes. Aber natürlich auch diese theoretischen Fragen, die man immer wieder hat, wie viel Regeneration, wie viel intensiv und so weiter, das kommt ständig. Also gern einfach followen, da ist man up to date. Ich selber habe auch noch einen Podcast, so Podcast-Folgen sind noch in der Mache.
Cool.
Kann ich ein bisschen spoilern jetzt aktuell. Aber ich, anders als jetzt du zum Beispiel, ich mache das rein hobbymäßig und immer wenn ich den Eindruck habe, jetzt muss ich meinen Senf dazu geben, dann mache ich das. Aber ansonsten, ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Es ist so aufwendig.
Cool.
Und echt Hut ab, jetzt vor deinem Podcast und von den anderen, die das wirklich über Monate und Jahre machen, das muss man erstmal machen.
Ja, auch als Einzelperson muss man dann natürlich sehr viel Zeit darin investieren.
Ja.
Deswegen kann ich verstehen.
Oh, ja.
Ja, ich packe euch trotzdem den Podcast und auch die anderen Links alle in die Shownotes und ich verlinke euch da auf jeden Fall auch den Instagram-Beitrag, den Billy vorhin angesprochen hat, zum Thema Trainingszone. Dann könnt ihr da nochmal euch die Grafik angucken. Und herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören euch da draußen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Freitag wieder und bis dahin, viel Spaß beim Training und keep on running.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.